Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 781. Heute mit der Vorschau auf den WWE SummerSlam 2026 Night One, also auf den Samstag. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und wir sind heute mal nach langer Zeit in einer Dreierkonstellation hier zugegen. Der Kai ist nämlich da, wunderschönen guten Tag Kai.
Hallo.
Und der Saladin ist ebenfalls da. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Grüß dich.
Alle ganz nervös. Wir sind zu dritt. Und zum ersten Mal Kai und Saladin.
Auch nur so grüß dich, weißt du? Nicht mal grüßt euch oder sowas. Weißt schon, weiß direkt, wie es losgeht.
Gleich mal mit dem Versprecher.
Wir haben gesagt, wir versuchen es zumindest zu den Big Five Events, Big Four Events, versuchen wir zumindest mal hier so eine Dreierkonstellation mit hinzubekommen. Der Saladin hat ja zuletzt schon häufiger den Kai auch hier bei den WWE Previews und Reviews vertreten. Und jetzt haben wir es tatsächlich auch geschafft, alle drei zusammenzubringen hier uns, alle drei und so. Und sogar die Technik funktioniert und wir hoffen, dass es auch bei den Reviews natürlich funktioniert. Aber jetzt möchte ich erstmal wie immer hier abklopfen, was hier so abgeht. Saladin, wie ist dein Hype-Level?
Ein Hype-Level? Also insgesamt machen wir eine Skala von 0 bis 10. Ich würde sagen 6. Das ist eine gute Card. Das ist eine gute Card insgesamt. Aber das Sommerloch hat schon Spuren hinterlassen. Das muss man auch dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob wir hatten ja kürzlich das Review zum Bash at the Beach, 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob wir zu dritt in 30 Jahren diesen Pay-Per-View nochmal reviewen werden. Ich würde mich freuen. Aber ich bin zurückhaltend.
Dir ist bewusst, dass ich in 30 Jahren 78 bin, 87, 86 bin.
Nee, schau dir das bin. Zu. 87 ist das neue 60.
Okay, 76. Mathe bleibt nach wie vor meine Schwäche. Kai, wie sieht's bei dir aus? Hype und so.
Also mein grundlegender SummerSlam-Hype ist eigentlich ähnlich wie bei Saladin auch so 6 von 10. Ich muss aber ganz klar sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie so einen Wrestling-Hype. Also ich habe irgendwie Bock jetzt Catchen zu gucken, weil ich war jetzt in letzter Zeit relativ viel irgendwie so spazieren einfach, ne? Und hab dabei diesen Cody, also ich habe angefangen mit diesem Stephanie McMahon CM Punk Podcast, weil, ey, bei mir USP CM Punk, ne? Einfach. Ja. Richtig tumber Geist. Und hab dann da reingehört. Bin dann darüber irgendwie auf Chris Van Fleet gekommen, bin dann darüber auf diesen Cody Rhodes Podcast gekommen, weil ich so dachte, ah, das ist. Und ich dachte erst, es wäre so Corporate-Müll. Ich glaube, wir alle kennen diese Clips, wo er da mit Kevin Owens und so über Matt Cardona so ein bisschen herzieht. Und dann habe ich dadurch irgendwie viel Wrestling-Content oder Podcast konsumiert, bin dann darüber auf WWE Vault gekommen und habe mir jetzt gestern diese Story von hier von der Fehde von Jeff Hardy und CM Punk angeguckt nochmal, weil
USP 2.9. CM Punk,
ne? Also und deswegen, ich habe jetzt einfach Bock, Wrestling zu gucken. Und auch hier, klar, gibt's Matches auf der Card, wo ich so bin, ja, brauche ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt denke, Oberfemi Brock Lesnar, Punk Rhodes, über die Fehde müssen wir mal sprechen. Aber hier sind viele Sachen drauf, auf die habe ich Bock und auf die konzentriere ich mich gerade.
Es ist wie immer die Frage, brauchen wir 2 Tage SummerSlam, ne? Für die Card, die wir bis jetzt haben, jeweils 6 Matches pro Abend. Da hätte man auch richtig schön einen großen Event draus veranstalten können. Oder wie bei AEW einfach ein Buy-In. Das hätte schon gereicht.
Habt ihr es mitbekommen mit den Tickets?
Du wolltest gerade sagen, sollen wir kurz mal über die Ticketverkäufe reden? Die sind ja schon sehr spannend, die Zahlen.
Ja, dann leg mal los.
Also, weil man hat jetzt ja generell sehr schleppende Ticketverkäufe und gerade jetzt in den letzten Wochen oder auch so innerhalb der letzten Woche gab es ja diese ganz heftigen Angebote, wo du wirklich Tickets kaufen konntest für einen Tag. Also ich habe was von $25 gelesen. Ich bin dann auch auf Ticketmaster gegangen, weil ich war so, fliege ich da rüber. Also das ist auch so geschenkt. Und aber also das Günstigste, was ich zumindest gesehen habe, waren es $42, was trotzdem heftig ist, wenn wir überlegen, wie es die letzten Monate, Jahre so war, ne?
Ja, vor allem, also das Stadion hat ja Platz circa für 53.000 und bis letzte Woche war es circa 21.000 bis 22.000 beide Nächte. Und jetzt auf einmal gab es 7.000 Tickets wurden verkauft innerhalb von einer Woche. Man geht davon aus, dass man eventuell nochmal die Zahl erreicht, vielleicht sogar mehr, wenn man noch weiter mit den Preisen runtergeht. Aber das zeigt ja schon einiges. Auch die Card, finde ich, auf einmal ist schon ziemlich voll, auch mit Stipulations. Ich weiß nicht, ob das so gekommen wäre, wenn die Ticketverkäufe nicht so schleppend wären.
Ja. Ticketverkäufe im Wrestling aktuell generell ja ein großes Thema. Wir blicken auch auf AEW All In an der Stelle. Auch da nicht ganz so, wie es mal früher gewesen ist, muss man an der Stelle sagen. Und auch bei WWE sieht man jetzt zuletzt, dass auch die Preispolitik da natürlich in Verbindung mit einem schwächelnden Produkt, das muss man auch hier an der Stelle ganz klar sagen. Nach WrestleMania ist in meinen Augen WWE nicht wirklich aus dem Quark gekommen, hat keine Fehde präsentiert, die mich wirklich abgeholt hätte, die wirklich Reaktionen gezogen hätte. Ich glaube, da kommt halt eben vieles zusammen. Wir sind hier im Minneapolis, Minnesota, im US Bank Stadium. Wie du schon gesagt hast, Saladin, das wird eine große Kulisse werden, eine Arena-Show. Und es ist natürlich immer sehr anspruchsvoll, auch eine Arena entsprechend zu füllen. Ich bin gespannt, wie viel es dann am Ende werden oder ob dann einfach die, weißt du, dann geht einfach Danhausen mit seiner T-Shirt-Kanone raus und schießt einfach so die Tickets ins Publikum. Einfach so.
Man kann es ja schon kaschieren. Das macht ja die WWE eigentlich ganz gut, wenn die Reihen leer sind. Das können sie schon, also da kann man denen schon vertrauen.
Man zieht das so ein bisschen runter, man zieht die Zuschauer ein bisschen zusammen, man zieht die ein bisschen runter natürlich, hängt einiges ab. Ich bin gespannt, wie viel es dann trotzdem endlich werden und wie dann auch das ganze Setup sein wird, weil es ist natürlich ein großer Event.
Ja. Und die Stimmung vor allem.
Genau. Ne? Große Arena musst du auch erstmal mit Stimmung füllen, da brauchst viele Leute dafür, die Stimmung machen, die laut sind. Und wir werden mal sehen, ob das so passiert. Ich erspare mir diesmal die obligatorische Frage des Openers, weil in den letzten Malen bei dem Preview-Podcast, Kai, sind wir immer wieder davon eingeholt worden, dass die Opener nämlich quasi durch den ESPN-Deal ja uns vorweggenommen wurde. Deswegen spare ich mir das und ich steige sofort hier ein mit dem Match, was du nämlich gerade eben schon angesprochen hast, lieber Kai, mit dem Hell in a Cell-Match zwischen Obafemi und Brock Lesnar. Und die Geschichte geht ja eine ganze Zeit lang zurück auf WrestleMania, das scheinbare Retirement von Brock Lesnar, dann das doch nicht Retirement von Brock Lesnar, das Comeback, dann der Sieg und ja auch natürlich die Tatsache, dass Obafemi später im Verlauf noch King of the Ring geworden ist, den Title Shot aber erstmal beiseite geschoben hat, weil er gesagt hat, nee, ich will jetzt den Brockstar hier vor die Flinte bekommen. Dann hat ja er auch vorgeschlagen, dass er hier ein Hell in a Cell Match bekommen möchte, bekommt er. Und in den letzten Wochen hatten wir jetzt hier ein, ja, wie soll man sagen, ein Nicht-Anfassen-Agreement sozusagen. Kai, wie gehst du hier in die Fehde rein? Was sind deine Erwartungen und wie fandest du die Fehde?
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass erstmal dieser Umweg über King of the Ring und mit ich pausiere mein Title Shot ein bisschen suboptimal war. Aber hier würde ich auch sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Also, weil das, was wir jetzt haben, ist ein Match, auf das viele oder auch, also ich auf jeden Fall, sehr gehypt bin. Ich habe da extrem Bock drauf. Das kann auch noch mehr eine Star-Making-Performance für einen Obafemi sein. Und auch gerade, dass es hier eine Fehde mit einem Brock Lesnar ist, haben wir hier doch auch sehr viel Fehde bekommen. Ne? Also auch mit Auftritten eines Brock Lesners, mit dann auch teilweise Angriffen oder auch vielleicht mit so einer anderen Facette oder anderen Facetten generell von Brock, auch über dieses, manchmal ist er oder versucht er der Schlaue zu sein, aber auch schon Angst wäre ein zu großes Wort, Respekt wäre ein zu kleines Wort, die er dann vor Obafemi hat. Also auch jetzt bei Raw, wo er ihn dann da im Käfig einsperrt, ne? Und die sich dann trotzdem irgendwie anbölken gegenseitig. Das ist für mich auf jeden Fall eins der Matches der gesamten Show. Also ich bin da extrem drauf gehypt. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich glaube, wir hoffen alle oder wünschen uns alle, dass Obafemi das Ding holt. Und dann Brock, okay, dann ist es jetzt vielleicht wirklich das Retirement von ihm hier jetzt in Minnesota. Ich glaube, die werden sich ordentlich geben. Und ich habe auch hier so die Erwartung, dass es nicht nur so ein 10-Minuten-Match sein wird, sondern dass die schon zumindest so 15 Minuten catchen, allein weil es halt auch im Käfig ist. Also ich habe da extrem viel Bock drauf.
Brock Lesnar wurde ja hier als der König des Brockdagons angekündigt, also da der UFC-Bezug an der Stelle natürlich auch. Saladin, was erwartest du dir hier vom Match? Kai hat gerade gesagt, die werden sich's ordentlich geben. Wir haben zwei große Männer, also wir werden hier wahrscheinlich keine Dives vom Cage sehen. Was können wir da an Härte erwarten? Kriegen wir vielleicht sogar Blut mit dabei?
Also ich schließe mich erstmal Kais Worten an und zu der Frage. Ich glaube auch, dass wir ein hartes und auch glatt sehen werden. Ich fand das Segment jetzt bei Raw am Ende etwas schwach, am Anfang stark. So die Angriffe auf die Polizei habe ich jetzt nicht ganz verstanden als Babyface.
So wild ist und so ein harter Hund ist.
Ja, genau. Also so kam man mir nicht rüber. Und ich sag mal so, aber es wird ein geiler Kampf. Ich kann mir vorstellen, dass sie kurz mal rausgehen, auch am Anfang vielleicht anfangen draußen brawlen und dann später reingehen. Und dass es dann halt ziemlich hart wird. Aber ein Bump, Highlight wäre, wenn sie natürlich auf den Cage gehen. Aber ich weiß nicht, ob sie das machen. Und ich gehe davon aus, dass Brock untergehen wird, beziehungsweise den Pinfall kassiert.
Ich fand den Punkt gerade ganz interessant, weil den du angesprochen hast, weil natürlich haben wir jetzt in der letzten Raw-Ausgabe gesehen, wie Brock Ober da eingesperrt hat oder sich ausgesperrt hat, je nachdem, wie man es haben möchte, und dann eben den Schlüssel in der Hand gehalten hat und ihn da provoziert hat. Man kann natürlich damit spielen. Du hast hier zwei riesengroße, massive Männer und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, entweder eine Tür kaputt zu machen oder eben eine Wand kaputt zu machen mit irgendeinem Tackle oder sonst irgendwas.
Ich dachte auch schon, dass es bei Raw passiert eigentlich, ne? Dass dann Ober irgendwie gegen die Tür tritt und die fliegt dann raus oder sowas. Also würde mich auch stark wundern, wenn jetzt hier nicht eine Tür aus den Angeln gerissen wird oder eine Kette zerrissen wird, à la Mark Henry, keine Ahnung, ne?
Ja, deswegen, das könnte ich mir vorstellen, auch einen Brawl draußen und dann vielleicht auch irgendeine Aktion durch den Tisch. Ich meine, so ein F5 bietet sich da an, genauso wie eine Powerbomb bei Obafemi, das geht beides sehr gut. Aber ansonsten bin ich komplett bei euch. Für mich ist das eines der Highlights auf der Card, die wir hier eben haben. Einer der Main Events, ohne dass es eben ein Titelmatch ist. Die Stipulation spricht hier klar für sich. Also das ist auch für Ober ein absolut wichtiges Match, was wir hier sehen. Und wie Kai auch gerade eben schon gesagt hat, ich hoffe, dass Ober hier als Sieger rausgeht, weil er braucht den Push. Ich finde, dass er jetzt in der Fehde nochmal gewachsen ist, gerade so am Mikro. Hast du gemerkt, dass er sich da ausgesprochen wohlfühlt eigentlich? Und jetzt brauchen wir eben noch die entsprechende Kulmination der gesamten Geschichte hier. Kai, dein Pick?
Ober.
Saladin?
Obafemi.
Okay, ich auch. Ich bin gespannt. Ne? Dabei auch nicht vergessen, wer im Tippspiel drin ist und da noch mittippen möchte. Wir sind bei kicktipp.de/headlock-runde. Da geht unsere Tipprunde natürlich dann an der Stelle auch weiter. Wir haben natürlich auch noch eine ganze Reihe kleinerer Matches hier, ohne große Stipulationen. Wir haben zwei, das fand ich ein bisschen überraschend, Multi-Man- bzw. Multi-Woman-Matches hier auf dem Samstags. Spickzettel sozusagen. Wir haben einmal das Six-Women-Tag-Match mit den Bellas und Paige gegen Fatal Influence, also JC Jane, Lainey Reid und Fallon Henley. Hier konnten sich ja Fatal Influence zuletzt jetzt bei Saturday Night's Main Event hier den Titel holen von der Frau Bella und der Paige. Jetzt kam die Nikki wieder zurück, hat dann hier für ausgeglichene Verhältnisse gesorgt. Wirklich gehypt bin ich nicht. Ich habe schon in unsere Gruppe geschrieben. Meiner Meinung nach ist dieses ganze Match nur dafür gedacht, dass die Bellas gegen Paige turn am Ende nach der Niederlage. Kai, wie siehst du das?
Also eigentlich hast du auch in unserer Gruppe schon alles gesagt und du hast nicht mal viel geschrieben. Also es waren vielleicht so zwei Zeilen, aber das hat schon gereicht, um das ganze Ding zu beschreiben. Ich finde, Fatal Influence zieht vernünftige Reaktionen. Auch jetzt das Comeback von Nikki Bella hat seine Reaktion gezogen. Ich sag euch, ne, ich spreche euch beide an, ich bin ja nicht wie Saladin. Ich sag euch ganz ehrlich, ich check nicht warum. Also, ne, auch immer so zu tun, als hätten so die Bellas so den Weg geebnet für dieses ganze Women's Wrestling. Das ist einfach Quatsch. Also wirklich, so immer dieses so, ja, ihr wart halt da und ihr wart trotzdem kacke. Also so, ihr habt im Endeffekt so Schlüsse noch dran gemacht an Diven Wrestling und dann war auch so, komm, macht zu und macht nie wieder auf. Also ich finde das immer so ein bisschen übertrieben zu sagen, wegen uns seid ihr hier, während auch wir parallel so die Four Horsewomen und sowas alles hatten. So, check ich nicht, warum man immer diesen Weg geht. Und auch hier, es wird passen, die Bellas und Paige verlieren und turnen dann gegen Paige. Yo, dann ist es eben der Schocker und dann kann Nikki Bella irgendwie wieder so ein L auf ihre Stirn machen, als hätten wir 2010 oder sowas. Lass Fat Influence hier gewinnen und dann ist gut, lass die Bellas turnen, es ist mir egal.
Ja, wird es mehr ein Filler-Match, Saladin, oder kriegen wir hier Story-Entwicklung?
Kommt ganz drauf an, was du als Story-Entwicklung siehst, ne? Also es kann natürlich eine Story-Entwicklung geben, den Turn und dann Pop für den Turn. Und dann ist das auch schnell wieder vergessen. Ja, was soll ich dazu diesem Match sagen? Also ich glaube, natürlich wird es Nostalgie-Pop geben für die Bellas und Paige. Aber ich glaube, das wurde jetzt, Kai hat es ja nett sehr schön angesprochen. Deren Zeit ist vorbei und ist wahrscheinlich schon seit 2015 vorbei. Ja. Und bei Paige muss man sagen, das Comeback ist schon sehr dürftig. Das kann man schon sagen. Und sie hat ja damals auch bei ihrem ersten Run halt auch nicht overperformed. Sehr underperformed, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, dass Fatal Influence gewinnt und die Bella-Page-Fehde, ja, das ist für Saturday Night's Main Event oder so, SmackDown gedacht wahrscheinlich.
Also Page hat halt damals ein bisschen rausgestochen, weil sie halt anders war und nicht dieses Standard diesen
Look hatte. Ne? Genau, aber sie hat ja nicht geliefert. Am Ende haben ja dann doch andere diese Division revolutioniert.
Also, ja, aber das hat auch mittlerweile überholt einfach. Ne?
Verletzungspech kam halt auch noch dazu, darf man auch nicht vergessen.
Ja,
ne? Also,
ja gut, aber ich meine, ich finde auch nicht, dass sie in Ringshape ist, wenn ich das so sehe. Ich habe ja die drei Tag-Team-Matches seit WrestleMania von denen angeguckt. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie in Ring sein sollte. Und auch die anderen, die Bellas, waren jetzt auch die nicht die Revolutionäre, ne, im Ring.
Ja, ich fand auch bei AW war sie auch schon irgendwie nicht in Ringshape und es hat sich seitdem irgendwie auch nichts getan.
Ja, da hat dann natürlich auch die Verletzungen Spuren hinterlassen. Vielleicht hat sich aber auch das Frauenwrestling natürlich in den vergangenen 10 Jahren massiv weiterentwickelt. Wenn man sich dann, keine Ahnung, Io Sky zum Beispiel im Vergleich anschaut, was da an Qualität im Ring ist, ist das natürlich da eine ganz andere Story. Ich schließe mich eurem Urteil an. Das ist ein Filler-Match, das kann eine kleinere Entwicklung geben. Aber ich glaube, am Ende werden es eben Fatal Influence hier werden. Die brauchen auch den Sieg, finde ich. Also es kommt auch noch dazu, dass die den Sieg brauchen. Und dann kriegen wir irgendwie Paige gegen die Bellas und dann braucht Paige noch jemanden, den sie sich an die Seite holt. Und dann
AJ Lee.
Ich habe gedacht, wir machen jetzt, wenn du auf der einen Seite Twin Magic hast, machst du auf der anderen Seite Twin Magic und holst Tatum Paxley von NXT hoch.
Achso, nee, ist 2 gegen 1, AJ Lee kommt.
AJ Lee und dann noch ein Nostalgie-Pop und noch ein Nostalgie-Pop. Unterirdische Performance.
Ich glaube nicht, dass wir AJ Lee so schnell wieder zu sehen bekommen, aber das ist ein anderes Thema. Mark my words, Tatum Paxley. Wir machen weiter.
Natalie vielleicht noch.
Die ist bei NXT gerade, die hat gerade anderes zu tun.
Viola Weißfäden.
Genau, zum Beispiel. Nee, wir machen hier weiter mit dem nächsten 6er-Match. Wir haben ein 6-Man-Tag noch auf dem Plan, nämlich auf der einen Seite hier LA Knight, Solo Sikoa und Royce Keys gegen die Bloodline, Jacob Fatu, Jey Uso, Jimmy Uso. Kai, da haben wir in unseren Predictions viel drüber diskutiert, was man jetzt so mit den Leuten macht. Ich habe ja gesagt, wir machen LA Knight und Solo Sikoa gegen die Usos. Jetzt hat man hier noch Jacob Fatu und Royce Keys, die einstmals besten Freunde hier mit reingeworfen in diese Bloodline MFT LA Knight Melange, nenne ich es einfach mal. Wie gehst du hier aus dieser Querfeld-Einfehde raus?
Also erstmal ganz witzig, dass wir jetzt den Weg gekommen sind von Royce Keys debütiert beim Rumble und macht seitdem irgendwie gefühlt gar nichts, außer mal ein paar Main-Event- oder Dark-Matches. Hinzu ist auf einmal auf der SummerSlam-Card, weil er und Jacob Fatu schon immer beste Freunde waren.
Klar.
Finde ich ganz, ganz lustig. Ich bin hier sehr gespannt, welchen Weg man mit Solo Sikoa gehen wird. Weil Spekulationen waren ja auch, okay, packt man ihn dann doch wieder irgendwie über Umwege in die Bloodline rein. Das ist eine große Option. Und ich war jetzt auch nie der größte Solo Sikoa-Fan, muss ich sagen. Aber diese Sache, die er da jetzt so ein bisschen als Face macht, und der hatte ja schon sowieso immer eine gewisse Komik auch an sich, also auch schon zu der Bloodline-Zeit, die haben gerade eine gute Rolle für den gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt der beste Call wäre, den jetzt wieder in die Bloodline zu stecken. Weil ich finde, du solltest es nicht machen, weil gerade zum ersten Mal ist ein Solo Sikoa dabei, sich vernünftig irgendwie alleine darzustellen und auch eine Connection zur Crowd zu kreieren. Also, das hat ja bei diesem ganzen MFT-Ding nicht einmal funktioniert.
Nee.
Und jetzt gerade hast du was, mit dem du arbeiten kannst. Ich hoffe, dass sie es dabei belassen und ihn jetzt nicht in die Bloodline stecken, um diese Story einfach nur größer zu machen, sondern dass man hier gerade merkt, ey, mit Solo können wir einen Weg gehen. Lass den mal weiter versuchen zu beschreiten.
Es ist schon ganz kurios, dass du jetzt direkt hier so viel über Solo redest, weil das wäre auch mein Pick erstmal gewesen. Der hat sich jetzt interessant entwickelt. Also wie du schon gesagt hast, ne, dieser Möchtegern-OTC, der hat ja gar nicht funktioniert so richtig. Ne? MFT hat auch gar nicht funktioniert, der ewig langen Fehde gegen die Wyatt Six, als sie noch da waren. LA Knight mit seiner Dauerfehde gegen die Bloodline. Dann eben mit dieser Zweckverbindung, die jetzt anscheinend doch erstmal hält. Dann kommt auch noch Royce Keys dazu. Saladin, wie gehst du hier aus der Fehde raus?
Also ich mach's kürzer als Kai. Ich glaube, dass Solo Sikoa turnen wird zu der Bloodline und LA Knight wird den Pinfall einstecken.
Das ist ja scheiß Booking.
Das ist WWE 2026.
Desillusioniert hier sofort. Kann passieren, aber er hat ja auch noch jetzt hier bei Raw gesagt, nee, er will das nicht, ne? Und er hat den da auch ordentlich eine runtergehauen und so. Wir wissen, was interessiert uns das Geschehen von gestern, das Geschwätz von gestern, ne? Das passt natürlich dann auch hierzu. Aber ich bin dabei, ich find's gerade blöd. Also ich finde, er wird auch gerade mit dieser Art und Weise, wie er sich verhält, gar nicht in die Bloodline passen. Neben den Roman Reigns, oder? Weil da hast du so drei Singles-Wrestler quasi mit Solo, mit Jacob und mit Roman dabei. Und dann auch noch die Usos dabei, wo ja auch Jey Uso eigentlich ein valider Singles-Star ist. Also größer auf jeden Fall als Jimmy Uso.
Brutale Dominanz der Bloodline. Kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive du das analysierst. Aber ja.
Ich weiß nicht. Ich befürchte eh, dass wir wieder Richtung Survivor Series wieder irgendwas Bloodline im Cage gegen irgendjemand anders bekommen
werden. Natürlich. Ja. 5 gegen 5. Wargames, Bloodline.
Ja. Also dann schließe ich daraus, Saladin, dass du hier auf einen Sieg der Bloodline tippst.
Ja.
Und der Kai tippt auf die Babyfaces, Fragezeichen.
Ich sag, die guten Jungs gewinnen. Ich habe Hoffnung. Man muss auch mal hoffen. Nicht immer alles schwarz reden. Auch mal sagen, Solo Sikoa, der holt sich noch den Weltmeistergurt dieses Jahr.
Das ist einer von uns, Kai.
So.
Eigentlich.
Der kommt aus dem Main-Event. Nach einem Triple Threat Match draus.
Gut, ich sag ja, ich glaube auch nicht an einen Turn zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich finde, dafür funktionieren die Babyfaces noch zu gut. Das heißt nicht, dass es nie einen Turn geben wird von Solo Sikoa, aber ich glaube, man muss jetzt nicht in beiden Multi-Person-Matches hier irgendeinen Turn machen. Das wäre mir sonst zu viel. Und da ich diesen Bella-Turn als relativ gesetzt sehe, setze ich den mal hier aus. Ich finde es ohnehin, findest du jetzt nicht auch komisch, dass wir hier so
du
zwei...
Du hast nicht gesagt, wer gewinnt.
Die Babyfaces. Die Babyfaces.
Das hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, Solo Sikoa turnt nicht.
Ja, das reicht ja schon.
Könnte trotzdem verlieren. Also.
Aber findet ihr nicht diese Zusammenstellung hier ein bisschen merkwürdig, dass wir diese zwei Six-Person-Matches hier auf einer Karte haben? Also am selben Tag?
Gut, man hätte halt nur ein Women's Match gehabt, ne? Also es wäre dann wieder so, die Kritik in den letzten Wochen, Monaten war ja, dass die Women's Matches ziemlich rar sind.
Haben wir am zweiten Tag aber auch nur ein Damen-Match.
Aber dafür ist es ein großes, langes, weil es ein Ladder-Match ist.
Ja, gut.
Ja.
Naja, gut. Ich find's merkwürdig, egal.
Aber den Titelwechsel hatten wir jetzt bei Raw, den einen. Den hätte man auch hier haben können und dieses Tag Team Match der Bellas und den Turn hätte man auch bei Raw oder SmackDown haben können. Das wäre genauso belanglos gewesen. Also genauso.
Ja.
Relevant gewesen.
Aber dann schlagen wir doch gleich mal den Bogen darüber, nämlich zum Women's World Championship Match zwischen Liv Morgan und Io Sky. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben jetzt noch auf dem Weg dahin ja hier die Begleiterin sozusagen gehabt und da hat es ja die Sol Ruka erwischt. Intercontinental Champion, die hat jetzt ihren Titel verloren an Raquel Rodriguez und absolut belangloser Run von Sol Ruka. Oder Kai, kann man nicht mal die erste Runs bei WWE booken? Also Sami Zayn, Sol Ruka, die können sich jetzt hier an den Katzentisch setzen, in meinen Augen.
Also Sami Zayns Ding als Runs zu bezeichnen, ist ja auch schon sehr übertrieben, wenn man es ehrlich nimmt. Ja, ich keine Ahnung, irgendwie hat man da relativ wenig draus gemacht aus Sol Ruka, ne? Also ich bin jetzt mal gespannt, weil es gab ja auch viel dieses, okay, die ist dem Druck nicht gewachsen, viel Gebotsche, Social-Media-Kritik. Nicht, dass wir da jetzt so ein Problem haben, dass sie irgendwie dem Druck nicht standhalten kann und sie jetzt deswegen erstmal wieder so ein bisschen in der Belanglosigkeit verschwindet, um sie aus der Schusslinie zu nehmen. Das wäre natürlich sehr tragisch, weil die ist ja schon talentiert.
Ja.
Aber auch das Match jetzt war wieder nicht ganz sauber.
Nee. Saladin, bekommen wir denn hier ein ähnlich chaotisches Match, wie es hier der Aufbau gewesen ist? Also, man muss dazu sagen, ne? Io Sky, Liv Morgan, das war schon Queen of the Ring-Finale. Io Sky hat gewonnen. Logische Gegnerin dann eben auf die Championship. Eigentlich sehr mechanisch aufgebaut, sehr formell aufgebaut. Dann hat man natürlich dann hier noch den Judgment Day mit dabei gehabt. Wir haben noch bei Io Sky eben Sol Ruka mit dabei gehabt. Kriegen wir hier auch so viel Chaos, wie wir es jetzt im Vorfeld gehabt haben?
Also, beim Night of Champions bei dem Match hatten wir ja wenig Chaos.
Korrekt.
Und ich glaube, wenn man das Booking jetzt anguckt, ich glaube, dass Io Sky Champion wird. Alles andere wäre eigentlich überraschend. Und leider muss Liv morgen den Pinfall einstecken. Ob das jetzt mit ja, leider. Aber ob das jetzt mit Eingriffen passiert oder nicht, ich glaube, am ersten Abend wird es vielleicht ruhiger. Der Judgment Day ist am nächsten Tag ja etwas aktiver. Das haben die ja bei WrestleMania auch schon mal gemacht, dass sie einmal da sind, einmal gar nicht da. Ich glaube, Io Sky wird die Siegerin sein.
Okay, Kai, wie geht's dir?
Ich finde es schwierig, das zu tippen. Also, weil ist auf jeden Fall ein valider Pick, zu sagen, Io Sky kriegt hier den Belt. Ne? Also, weil hat sie
auch wenn es mir wehtut. Auch wenn es mir wehtut.
Also, hat sie verdient, hat einen guten Run. Aber ich habe häufig dieses, okay, Stables on top, Stables all the gold und so ein Kram. Ich finde es jetzt komisch, Raquel Rodriguez den Belt zu geben und dass dann Liv Morgan den verliert. Aber kannst auch eine Storyline draus machen. So nach dem Motto, guck mal hier, ich habe abgeliefert und du jetzt eben nicht, ne? Und dann machst du Spannung im Judgment Day. Und wenn ich das so erzähle, finde ich das recht logisch. Deswegen sage ich auch, dass Io Sky gewinnt.
Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, ne? Wie du schon gesagt hast.
Entweder Lift oder Io, ne? Stimmt.
Nee, aber auch so für die Weiterführung. Wenn jetzt
oder Lift, No Contest.
Nein, das bitte nicht, ey. Beim SummerSlam
No Contest.
Nein, aber wie du schon gesagt hast, also es wäre natürlich schon sehr dominant für die Gruppierung, wenn man jetzt hier eben Liv Morgan und Raquel Rodriguez als Champions hier eben hätte. Vielleicht könnte ich mir eben auch genau das vorstellen, was du gerade eben gesagt hast, lieber Kai. Ich sage, Io Sky gewinnt.
Einfach Liv Morgan ist doch immer noch cursed, oder?
Theoretisch, ja.
Ja, theoretisch.
Ja, Io Sky gewinnt.
Ja.
Klar, ganz klar.
Ja. Hau dich doch. Triff doch auf Liv Morgan.
So, zwei Matches haben wir hier noch auf der Card. Wir machen erstmal weiter mit Gunther gegen Nick Aldis. Hier die Fehde, die reicht ja auch schon lange, lange Zeit zurück. Jetzt zuletzt bei Saturday Night's Main Event gab es dann noch von Nick Aldis das Eingreifen gegen Gunther. Jetzt bei Raw die Vertragsunterzeichnung, auch die Powerbomb von Gunther gegen Nick Aldis. Also quasi Boss gegen Untergebener hier, wobei der Boss das Babyface ist. Und Saladin, wie hat man das in deinen Augen hier im Vorfeld gemacht, dass man Nick Aldis hier auch als Wrestler dargestellt hat? Weil der hat ja im WWE-Universum noch nicht gecatcht, den kennt man nur als Offiziellen. Hat man das gut gemacht, dass man den hier als valide Herausforderung für den Ringgeneral präsentiert hat?
Ich finde nicht. Ich finde, dass sein Charakter sehr unscheinbar war eigentlich die letzten Zeit, als er diesen General Manager-Rolle hatte. Ich verstehe auch nicht, woher jetzt, klar, Gunther ist ein bisschen scharf zu ihm gewesen oder harsch, aber warum jetzt er als Kontrahent gegen Günther im Ring steht, kann ich nicht verstehen. Er muss ihn eigentlich squashen. Weil Günther wird seit Jahren ganz anders präsentiert. Man darf nicht vergessen, auch die Cena-AJ-Geschichte. Und er ist der Career-Killer. Die Karriere von Nick Aldis war General Manager bei der WWE. Ich finde, dass es einfach nicht auf einer gleichen Ebene ist. Und ich verstehe nicht ganz, warum er so ein Match bekommt jetzt beim SummerSlam. Er ist ihm nicht würdig, finde ich, im Ring zu sein. Nichts gegen Nick Aldis und seine Karriere. Aber das ist nicht auf dem Level. Er muss ihn eigentlich squashen. Welchen Sinn macht es, wenn Nick Aldis jetzt dagegen ein 10-Minuten-Match hat, wo er sich dann da irgendwie, wo dann Gunther für ihn bumpt? Der Charakter hat sowieso keine Perspektive und keine Zukunft. Entweder ist er danach wieder General Manager oder er macht halt einen Run noch hin, aber welchen Run soll er denn jetzt großartig hinlegen? Und ich fand's auch nicht so persönlich, dass es jetzt so ein Match gibt. Es war okay, aber mehr auch nicht. Und ich finde nicht, dass er seine Power ausgenutzt hat, seine Macht ausgenutzt hat, wirklich, ja, im Großen und Ganzen.
Das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Also es
ja, weil er Babyface ist. Deswegen
genau, im Endeffekt geht es ja darum, dass Gunther sich die ganze Zeit betrogen von ihm gefühlt hat, ob der Entscheidung, die Nick Aldis getroffen hat. Und auf Basis dessen hat dann Gunther ihn irgendwann attackiert. Und das ist dann eben die Grundlage für die Geschichte gewesen.
Ja, die ähnelt so ein bisschen an die Kommentatorenfehde mit Pat McAfee. Es ist für mich nicht wirklich kreativ. Und ich weiß nicht, warum in so einem Match ist. Ich finde nicht, dass Nick Aldis es verdient, in so einem Ring zu sein mit Gunther, sage ich ganz ehrlich.
Kai, wie geht's dir?
Wenn ich das halt analysiere, ehrlich.
Also erstmal habe ich natürlich Bock auf den Moment, weil ich sag mal, wir sehen natürlich alle auch in seinem Anzug, da steckt ein Ochse drunter, ne? Und dann habe ich Bock, wenn dann so das erste Mal präsentiert wird, der kommt dann da rein, in seiner Butze, ohne Sacke, ohne Jackett. Und dann bist du so, Junge, das ist schon auch eine Maschine von Mensch, ne? Körperlich zumindest steckt dann Gunther in eine Tasche. Natürlich, ne, Gunther besser Wrestler, müssen wir gar nicht drüber reden und sowas. Also ich verstehe auch die komplette Kritik zu sagen, da catcht halt Gunther, Career Killer, gegen den General Manager, ne? Aber vom Bild her ist das schon mal in Ordnung, weil du halt siehst, ey, da kommt halt so eine Maschine, hat dann ja direkt in den Köpfen erstmal eine Daseinsberechtigung. Und um jetzt Wolf zu zitieren, ich glaube auch in diesem Match, hast du dann Gunther, der über seine eigene Hybris stolpert, der dann da super arrogant sein wird, ne? Am Anfang auch vielleicht sogar so ein bisschen dominiert. Und dann kriegt Nick Aldis seine Hopspots, dann haut man mit einer Clothesline um. Gunther ist ein bisschen verwirrt, so was geht denn jetzt ab? Ich glaube schon, dass wir hier am Ende einen klaren Gunther-Sieg kriegen werden. Man wird aber damit spielen, dass Nick Aldis seine Comebacks bekommt, dass Gunther überrascht ist, dass er schockiert ist, dass Nick Aldis dann auf einmal seine Power auspackt, ne? Und wie gesagt, du siehst halt einen Typen, der sieht dann geisteskrank heftig aus mit seinen Muskeln. Und dann hast du da, weiß ich nicht, so ein 10-Minuten-Match, schätze ich jetzt einfach mal. Und dann ist das erste Mal in Ordnung. Und ich finde, das ist auch okay, das so als Spot auf eine SummerSlam-Card zu packen. Gerade auch, muss man ja ganz klar sagen, Man weiß auch gerade nicht, wohin mit Gunther. Deswegen lieber sowas, was als Attraktion präsentiert wird, als ihn gar nicht auf die Karte zu packen oder wieder irgendwie gegen Dragon Lee Fäden zu lassen, meiner Meinung nach. Da werden schon Augen drauf sein, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen finde ich es okay, was man danach mit Nick Aldis macht, ob er nochmal catcht oder nicht. Also weil ich habe auch mal bei Cage Match nachgeguckt. Das letzte Match von dem ist halt jetzt auch schon 3 Jahre her, also Oktober 23. Da wird auch einiges an Ringrost da sein. Da bin ich halt gespannt drauf, wie man das präsentiert. Und dann gucken, ob er dann einfach wieder General Manager ist oder ob man da ein bisschen mehr draus macht, weil auch da bin ich bei dir. Der wird jetzt keinen World Title Run oder sowas kriegen. Ne? Auch höchstwahrscheinlich keinen Midcard Title Run. Von daher mal schauen. Ich finde, es hat aber schon seinen Spot auf der Card verdient, meiner Meinung nach.
Ich sag's nochmal, man darf auch nicht vergessen, die beiden hier, also auch wenn Nick Aldis halt eben viel, viel älter aussieht, die beide tränkt ein Jahr.
Ja,
Nick
Aldis sind beide ist unter 40, ne? Also.
Genau, die sind knapp unter 40, Nick Aldis ist 39 und Gunther ist 40. Die Matchstruktur hier wird relativ klar sein, weil
Gunther
natürlich
ist
genau
38.
38, ja.
Du hast 40 gesagt.
Habe ich gesagt? 38, Entschuldigung.
Ja, okay.
Nee, aber für mich wird die Struktur hier klar sein, weil Gunther hat genau das ja auch schon angesprochen, was du gerade eben gemeint hast, Kai, ne? Dass er hier sagen kann, ja, schon in anderen Promos, du bist ein gescheiterter Wrestler, deswegen bist du GM geworden. Du hast es nur irgendwo anders geschafft, aber du gehörst eben gar nicht auf diese große Bühne mit dem Ringgeneral. Ne? Und da wird er natürlich entsprechend erstmal der Arrogante sein und ihn vielleicht auch outwrestlen können. Und ich glaube, dass Nick Aldis dann hier über den Willen kommen muss. Und deswegen glaube ich auch nicht an Squash, weil beide sind eigentlich keine Squash-Wrestler, sondern beides sind Oldschool-Wrestler, die einen sehr ehrlichen Stil verfolgen. Und ich glaube, dass dieses Match auch länger geht als 10 Minuten. Ich kann mir vorstellen, dass das hier 15, 17, 18 Minuten geht. Relativ lang, weil Gunther Nick Aldis zerstören und bearbeiten will. Nick Aldis zurückkämpft. Und irgendwann dann am Ende gibt es dann wieder den Schlusssprint von Gunther mit dem Sleeper. Und dann ist es vielleicht vorbei. Aber Nick Aldis, das sage ich jetzt schon mal, der wird nicht aufgeben, der wird, wenn Bob, dann ohnmächtig werden. Und interessant ist natürlich dann die Perspektive, die habt ihr beide auch schon angesprochen. So, was macht man mit Nick Aldis danach? Wird er jetzt Teil des aktiven Rosters? Geht er wieder in die GM-Rolle zurück? Ey, ganz im Ernst, ich mochte den sehr, sehr gern in den vielen Jahren, die ich ihn verfolgt habe. Ich finde, der hat Potenzial. Der ist 39, der kann noch 3, 4, 5 Jahre wrestlen, sofern denn seine Verletzung, die er zuletzt gehabt hat, nicht irgendwie seine Physis massiv beeinflusst haben. Deswegen, von mir aus kann er auch nochmal da ins aktive Roster einsteigen. Ob er jetzt Main-Event-tauglich ist, ist eh sehr voll gerade da oben. Aber warum nicht? Also, ne, war auch schon NWA-Champion. Aber ich sag hier ganz deutlich, hier muss Gunther gewinnen. Der braucht den Sieg hier an der Stelle und alles andere wird mich wundern. Und da sind wir uns einig, Saladin?
Ganz klar.
Okay. Kai auch?
Ja, klar. Oder
tipp, oder, trau dich doch, tipp auf Nick Aldis.
wenn das richtig ist, dann kann das Tippspiel für dich hier.
Das kann der Game Changer sein.
Genau.
Mein Game Changer ist Solo Sikoa. Das ist mein Nummer 3.
Yes, und damit kommen wir dann wahrscheinlich auch zum Main Event von Nacht 1. Kann in meinen Augen entweder dieses Match sein oder das Hell in a Cell Match. Das wäre beides legitim für mich. Werden wir sehen, was es dann schlussendlich tatsächlich wird. Wir haben den Kampf um die Undisputed WWE Championship on the line. CM Punk, Cody Rhodes. CM Punk erst seit kurzem wieder zurück. Seit kurzem wieder Champion, nachdem er sich hier mit Sami Zayn angelegt hat in Chicago. War eigentlich Cody Rhodes angekündigt gewesen ist, der von Gunther attackiert worden ist. CM Punk dann zurück, die beiden Kumpels. Und Kai, hier haben wir die Spitzfindigkeiten, die Spitzen der Freunde. Da wird einmal der Belt ins Gesicht geschubbt, da wird mal das Mikrofon fallen gelassen und irgendwie mögen sich die beiden, aber dann auch wiederum nicht. Wie gefällt dir die Fehde?
Nicht so gut, wie ich dachte. Also, muss ich ganz klar, es ist schon mal Cliffhanger auf eine Art, auch für die nächste Preview. Ich habe mit beiden Main-Event-Fäden meine Probleme. Also jetzt auch diese finale Promo bei, nicht finale Promo, wir haben ja nochmal eine Smackdown-Ausgabe, aber jetzt die Promo bei der letzten Smackdown-Ausgabe, die habe ich ja gar nicht gefühlt, ne? Also die hatte auch irgendwie die hatte keine krasse Stimmung. So, ja klar, dann sagst du mal, oh, du bist das, die Skit und alle sind so, oh.
Schon wieder? Krass. Schon wieder?
Ja, und Cody sagt so, ja, aber die Story muss ich noch finishen. Und du bist so, Mann, ist doch mal auch okay jetzt, ne, mit den Stories und dem Finishen davon. Also, Ich bin ehrlich, ich habe mir von CM Punk gegen Cody Rhodes deutlich mehr erwartet. Ich kann mir auch, das ist jetzt meine Hoffnung, an die ich mich klammere, dass diese Fehde hier nachher noch weitergehen könnte. Weil sollte das hier das Finale der Fehde sein, dann war die Fehde nichts, bin ich ehrlich. Also ich mochte diese Spitzfindigkeiten, ne, hier wie das mit Orders mit den Gürtel ins Gesicht gehauen und dann gibt's so Backstage eine Konfrontation, so mach die Kamera aus, mach die Kamera aus, ne? So, darfst du nicht machen, sie filmen mir ins Gesicht. Aber also kein, weiß ich, also ich hab, also die Pumpe, ich hab das nicht gefühlt. Ich weiß nicht, bin ich damit alleine oder wie ging's euch da? Also von CM Punk gegen Cody Rhodes erwarte ich mir irgendwie mehr.
Saladin, wie geht's dir? Wir haben ja zwei Babyfaces gegeneinander. Liegt's daran?
Vermutlich. Vielleicht auch, dass CM Punk ja fast schon Hollywood-artig zurückkam, sofort Champion wurde. Dann fängt diese Fehde an. Das sind zwei große Namen. Ich fand, das ist mit dem Belt ein bisschen wenig. Ich hätte mir da ein bisschen mehr einfach gewünscht. Es fehlt so die irgendeine richtige Konfrontation oder ein CM Punk, der vielleicht etwas heelischer unterwegs ist. Weil Dusty's Kid ist halt, finde ich, jetzt nicht mehr so stark. Und ich verstehe auch die Kritik da nicht, weil er ist halt einfach der Sohn. Ja, ist er so. Und er, ist, er hat ja seinen Schatten, aber er ist ja viel größer, ein viel größerer Star. Das kann man ja nicht leugnen. Es sind zwei sehr große Namen. Es wird ein gutes Match. Die Fehde, der fehlt halt irgendwas. Im Englischen sagt man Stakes. Ja. Es fehlt einfach, da ist nichts. Und eigentlich zwei große...
Obwohl es um die Welt geht, ne? Aber,
ja, also. Und zwei Performer, die promotechnisch sehr stark sind. Ja, vielleicht sogar die stärksten im Roster. Und deswegen... Also ich denke auch, es wird weitergehen. Es muss weitergehen. Aber es ist etwas enttäuschend.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Vielleicht auch zu kurz insgesamt. Ne? Also klar, ja. die ersten Andeutungen dazu gab es nach WrestleMania, bla bla bla, ne? Wissen wir alle. Aber so insgesamt fehlt mir hier auch ein bisschen das Feuer und ein bisschen die Ausrichtung. Ich habe auch so einen kleinen Schurkenpunk hier gesehen. Da war
ganz
so ein bisschen
wenig.
Ja, so ein bisschen. Ne? Als er dann nach dieser Mikrofonsache, dass er dann direkt so in Kampfposition quasi geht, ne, und dann Shirt aus und so. Ein bisschen habe ich da gesehen und ich glaube, genau das fehlt hier gerade. Und natürlich, wir nehmen die Episode hier vor SmackDown auf. Da kann natürlich noch ein bisschen was passieren, aber ich glaube,
was soll
auch,
da passieren?
Ja,
einen Tag davor.
Ein finaler, richtiger Konflikt, so dass da ein bisschen Zunder reinkommt, ne? Dass es richtig persönlich wird. Aber es ist halt eben zu kurz. Das ist eben das Problem hier an der Stelle. Es ist dann zu kurz, dass du dich da emotional drauf einlassen kannst. Deswegen bin ich bei euch. Für mich ist das der erste Schritt. Das ist das Übergangsprogramm Richtung Survivor Series, Richtung Royal Rumble, was wir dann eben bekommen. Und ich glaube auch, dass wir hier wieder eine Dreier-Serie kriegen werden. Und das hier wird der Anfang sein, vielleicht mit einem unfairen Sieg für den einen oder anderen. Ich glaube, dass CM Punk verteidigt, um es gleich vorwegzunehmen, weil ich will
also
nicht,
ich könnte mir halt hier so ein nerviges Finish vorstellen, einfach mit so einer Art Roll-Up oder sowas. Naja, nicht mal zwingend heelisch, sondern dieses, ich habe dich jetzt ganz kurz outsmartet für 3 Sekunden. So à la Cody Rhodes Gunther oder so ein Finish halt.
Ich kann mir auch sowas vorstellen, wie, weißt du, so Augenstich oder irgendwie sowas, weißt du, dass der eine geblendet ist, der andere nutzt die Situation aus, um seinen Finisher zu zeigen, irgendwie sowas in der Richtung, halt irgendwie sowas, so ein bisschen diese, ja, was nicht absolut heelisch ist, aber wo du auch sagst, ah, das ist nicht so 100% fair. Saladin, wie würdest du das hier auflösen?
Ähnlich, na klar, es könnte auch einen Eingriff geben. Es gibt ja einen, der schon sauer ist auf beide, aber... CM Punk wird den Kampf gewinnen mit irgendeinem, er hält vielleicht am Ringseil irgendwas, wo er es kurz ausnutzt und wo eigentlich Cody sich betrogen fühlt. Weil die Fehde muss ja irgendwie weitergehen.
Ja, obwohl wir natürlich wissen, dass wir an Tag 2 noch das Number One Contender Match zwischen Sami Zayn und Finn Balor haben. Aber ich glaube auch, dass das hier nicht, das wird man sich, man wird sich diese Geschichte warm halten, weil die ist eigentlich zu groß, um die nur einmal zu erzählen. Und so ein Number One Contender Match, da kann man das Titelmatch ja dann auch bei einem kleineren Event oder vielleicht sogar bei einer Weekly präsentieren.
Oder Triple Threat?
Ja.
Ja.
Das wollte Sami Zayn ja auch. Ja.
Genau.
Ja, deswegen, also ich bin auch noch nicht 100% sold, was dieses Match angeht. Ich glaube aber, dass es ein längeres Match sein wird, also 20 Minuten mindestens hier an der Stelle. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen, was die Qualität angeht, in Richtung CM Punk, Roman Reigns geht von WrestleMania. Das war hervorragend. Wir haben zwei großartige Storyteller hier eigentlich im Ring. Mal gucken, ob sie es hinkriegen, die lahme Fehde noch so ein bisschen zu befüllen. Kai, wer gewinnt hier?
CM Punk. CM Punk gewinnt immer.
Außer wenn er bei WrestleMania antritt.
Ja, das kann er nicht so gut. Er ist ein bisschen nervös.
Okay.
Er hat einen Losing Streak. Ja. Ich tippe natürlich auch auf CM Punk, ganz klar. Ja.
Das wäre jetzt auch zu schnell, oder? Also so ein Titelwechsel jetzt quasi innerhalb von, wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen, 3 Wochen?
Weiß man, wie das ist.
Aber in der WWE, also ist ja schon möglich, ne? Man setzt ja schon auf Überraschungen, aber es wäre ein bisschen too much, glaube ich einfach.
Ja, ich glaube auch. Ja, ich bin gespannt, auch wenn wir jetzt hier nochmal durchgehen. Das ist eine bunt gemischte Card, finde ich. Also da sind einige Matches dabei, wo ich sehr viel Bock drauf habe, namentlich vor allem Obafemi gegen Brock Lesnar. Und dann hast du auch viele Matches mit so Fragezeichen, ne? Gunther gegen Nick Aldis, wie wird das aufgebaut werden? CM Punk, Cody Rhodes, wie dröselt man das auf? Liv Morgan, Io Sky und dann eben noch die beiden Multi-Person-Matches. Ich bin gespannt. Und dann hier schon mal der Hinweis. Die Review gibt's natürlich dann auch zeitnah am Sonntag hier bei uns zu sehen und zu hören auf den entsprechenden Kanälen. Und wenn nicht wieder alle Stricke reißen, dann sind wir da wieder zu dritt unterwegs. So, Kai, wir haben es tatsächlich geschafft, einen Podcast zu dritt aufzunehmen. Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich wild. Gewöhnt euch nicht dran.
Saladin, wie war es für dich?
Sehr angenehm.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann sind wir an der Stelle durch. Wir hören uns ja dann auch schon hier morgen wieder, dann mit der Preview zu Night 2 zum Sonntag und dann dem krönenden Abschluss des SummerSlams. Und da stellt natürlich immer der Hinweis, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen, auch bei YouTube in den Kanalmitgliedschaften, da gerne vorbeischauen und unterstützen. Und natürlich dann auch, wenn ihr mit unserer Community noch stärker interagieren wollt, mit dabei sein wollt. Tippspiel ist was Schönes, aber was auch Schönes ist, vor allem auf unser Discord-Kanal kommt darum. Link findet ihr überall unter jedem Beitrag, zum Beispiel auf unserer Website. Und da wird gerade auch fröhlich diskutiert und ich gehe auch davon aus, dass beim SummerSlam da wieder einiges los sein wird. Und was habe ich noch? Genau, wenn ihr uns erreichen wollt, fragen@headlock.de, dann kriegt ihr mich auf jeden Fall. Und wir machen hier an der Stelle den Deckel drauf und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.